Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen. In Frankreich streiken Hunderttausende und demonstrieren gegen die Wirtschaft und Sozialpolitik der Regierung Sarkozy. In Deutschland streiken Bahnangestellte für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Der US-Autohersteller Ford meldet einen Rekordverlust von 15 Milliarden Dollar. Und am WEF wird intensiv über die Lage der Weltwirtschaft diskutiert. Wir berichten ausführlich aus Davos. Der zweite Teil dieser heute etwas längeren Sendung kommt direkt von dort. Wir reden unter anderem mit dem Historiker und Publizisten Timothy Garton Ash über Weltwirtschaft und Weltordnung und mit Wirtschaftsministerin Leuthard über Weltwirtschaft und Bankenboni. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ueli Zindl mit dem Nachrichtenüberblick.
Mit einem landesweiten Streik haben in Frankreich Hunderttausende gegen die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung protestiert. Zahlreiche Schulen blieben geschlossen, U-Bahnen, Busse und Züge verkehrten teilweise mit Verspätungen. Einige fielen aus. Betroffen war auch der Bahn- und Flugverkehr zwischen Frankreich und der Schweiz. An den Flughäfen Basel und Genf mussten mehrere Flüge annulliert werden. Und bei den Zugverbindungen kam es laut SBB zu Verspätungen und Ausfällen. Auch in Deutschland haben Streiks zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr geführt. Betroffen war vor allem der Süden Deutschlands. Die Eisenbahner fordern bessere planbare Arbeitszeiten und 10% mehr Lohn. Ab dem 1. Juli gelten neue Tarife für ambulante Laboranalysen. Dadurch können laut dem Bundesamt für Gesundheit BAG im Jahr 200 Millionen Franken eingespart werden. Das führte Bundesrat Pascal Couchepin aus. Ursprünglich wollte der Bund die Tarife bereits auf Anfang Jahr anpassen. Aufgrund des Widerstands, unter anderem der Spitäler, Ärzte sowie Labororganisationen, wurde die Maßnahme jedoch verschoben. Zudem gibt es eine Übergangsregelung. Die Ärzte befürchten trotzdem, sie könnten ihre eigenen Praxislabors nicht mehr kostendeckend führen und müssten sie deshalb schließen. Dies wiederum hätte Konsequenzen für die Gesundheit der Patienten und erhöhe schließlich sogar die Kosten, meint etwa die Verbindung der Schweizer Ärzte FMH. BAG-Direktor Thomas Zeltner widerspricht.
Unsere Auffassung ist, dass der Hausarzt sein Einkommen machen soll durch sein Kerngeschäft, das ist Patienten, Diagnosen zu stellen, zu behandeln, zu betreuen und dass er nicht darauf angewiesen sein soll, noch Medikamente zu verkaufen oder viele Laboranalysen zu machen. Beides soll zulässig sein, aber es soll nicht notwendig sein, dass er sein Kerngeschäft damit finanzieren muss.
Helsana, die größte Krankenkasse der Schweiz, hat ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. Sie machte 2008 einen Verlust von 215 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte die Helsana noch 95 Millionen verdient. Wegen des Millionenverlustes soll die Helsana-Spitze nun keinen Bonus erhalten. Der Bund zahlt zusätzliche 14 Millionen Franken in die Milchwirtschaft. Mit dem Geld wird unter anderem der Export von Rahm und Butter finanziert, eine Maßnahme zum Abbau der überschüssigen Milchprodukte. Die restlichen Kosten für die Verwertung der überschüssigen Menge tragen die Milchproduzenten und Verarbeiter. Die Abmachung sieht vor, dass jeder Milchproduzent bis Ende Jahr einen Rappen pro Liter Milch abgibt. Wie der Beitrag der Milchverarbeiter aussehen soll, ist noch nicht geklärt. Der amerikanische Autohersteller Ford hat letztes Jahr einen Rekordverlust gemacht, nämlich 15 Milliarden Dollar. Trotzdem muss Ford nach eigenen Angaben derzeit keine staatliche Überbrückungshilfe in Anspruch nehmen. Dies gelte so lange, wie sich die wirtschaftliche Lage nicht noch mehr verschlechtere oder etwa ein wichtiger Konkurrent bankrott gehe. Der Autobauer kündigte einen weiteren Stellenabbau an, diesmal trifft es 1200 Angestellte aus der Finanzierungssparte. Insgesamt hat Ford mehrere 10.000 Stellen abgebaut. Auch der amerikanische Fotokonzern Eastman Kodak baut Stellen ab, und zwar weltweit 4.500. Das ist fast jede fünfte Stelle. Im letzten Quartal des vergangenen Jahres verlor Kodak 137 Millionen Dollar. Die Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat den Dialog mit der römisch-katholischen Kirche vorerst abgebrochen. Sie zieht die Konsequenzen aus der Rücknahme der Exkommunikation des Holocaust-Leugners Bischof Williamson. Die Präsidentin des Jüdischen Rates sagt, sie glaube nicht an eine unbedachte Entscheidung des Papstes. Im britischen Unterhaus haben Abgeordnete aller Parteien die Wiederaufnahme Williamsons in die katholische Kirche verurteilt. Ein Abgeordneter der Konservativen sagte, Katholiken, Juden und Nichtgläubige seien entsetzt über den Schritt des Papstes. Im Golf von Aden haben somalische Piraten einen deutschen Tanker in ihre Gewalt gebracht. Das erklärt ein Mitarbeiter der Reederei in Nairobi. Demnach fuhr der Tanker Longchamp in einem internationalen geschützten Konvoi. Die indische Marine habe versucht einzugreifen, dies offenbar vergeblich. An Bord des Schiffes sollen 13 Mann Besatzung sein, die Piraten hätten noch keine Forderungen gestellt. In diesem Jahr sind vor der somalischen Küste bereits 3 Schiffe von Piraten gekapert worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.273 Punkten minus 2,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.236 Punkten minus 1,7%. Der Euro wird zu einem Franken 49,49 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,89. Und das Wetter bis morgen Freitagabend. Im Norden liegt über dem Flachland weiterhin zäher Hochnebel mit einer Obergrenze von 1.300 bis 1.700 Metern. Sonst ist es sonnig. Im Norden liegen die Temperaturen bei rund 1 Grad, im Süden werden bis 8 Grad erreicht. Auch am Samstag bleibt es im Flachland neblig, in den Bergen und im Süden scheint die Sonne. Am Sonntag ziehen aus Westen und Süden Wolken auf und im Süden fällt etwas Schnee. Die Temperaturen liegen bei 1 bis 4 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Hauptthema dieser verlängerten Echo-Ausgabe ist das WEF, das Weltwirtschaftsforum. Ab circa 6:35 bis 7 senden wir direkt aus Davos. Meine Kollegin Simon Fazer ist dort. Sie wird diesen Teil der Sendung moderieren, und zwar Frage mit welchen Themen?
Ja, wir sprechen über die Stimmung dieses Krisen-WEFs. Natürlich ist das auch ein anderes Weltwirtschaftsforum als die euphorischen der Vergangenheit. Es waren... Das wollten wir auch von Volkswirtschaftsdirektorin Doris Leuthardt wissen, die seit gestern ebenfalls hier in Davos weilt. Dann ist vor 20 Minuten ungefähr der renommierte britische Historiker Timothy Garton Ash bei uns im Sendestudio gewesen. Mit ihm sprach ich über die Machtverschiebung, die sich sehr viel schneller abzeichnen als erwartet, und über die Probleme, die es noch zu bewältigen gibt. Und dann haben wir eine Reportage vom Anti-WEF, vom Weltsozialgipfel in Brasilien, aber nicht aus der Stadt Belém, sondern aus der Amazonas-Region, wo sich die Konsequenzen der kapitalistischen Ausbeutung ganz besonders deutlich zeigen.
Das alles also ab circa 18:25 Uhr. Vorher La Grève. Der Streik in Frankreich soll die Opposition wieder auf den Bildschirm bringen, nach langer Sendepause. Das Loch der größten Schweizer Krankenversicherung fehlen zur ausgeglichenen Bilanz 215 Millionen. Wieso? Wer zahlt? Der Schnitt, Hausärzte sollen weniger bekommen für Laboranalysen. Falsche Therapie am falschen Organ, sagen sie. Die Imame, Österreich beugt sich über eine Studie, welche besagt, ein Teil der muslimischen Religionslehrer im Land halte nichts von Demokratie. Echo der Zeit. Die Wirtschaftskrise treibt die Menschen in Frankreich auf die Straße. Hunderttausende in Dutzenden Städten demonstrierten am Nachmittag gegen die Krisenpolitik von Präsident Sarkozy. Es kam zum seltenen Schulterschluss sämtlicher wichtiger Gewerkschaftsverbände. Streik. Und die Sozialistische Partei versucht, die Bewegung zu nutzen, um sich selbst als Opposition endlich wieder ins Spiel zu bringen. Aus Paris, Philipp Scholtmann.
Mit Fahnen, Transparenten und Musik ziehen die Gewerkschafter durch den Osten von Paris und mit der Parole, Sarkozys Reformen zielten nur darauf ab, den öffentlichen Dienst zu schwächen. Martine Aubry, die neue Parteichefin der Sozialisten, ist nicht weit entfernt, nicht gerade mittendrin im Demonstrationszug, aber doch dicht dabei. Nach Jahren des lähmenden internen Streits sucht die wichtigste Oppositionspartei wieder die Tuchfühlung mit dem Mouvement Social, den linken Gewerkschaftsbewegungen, in der Hoffnung, den Unmut von der Basis bündeln und zu Ansehen zurückfinden zu können. Einen Vorgeschmack gab es diese Woche schon vor dem Streik im Parlament.
Monsieur le Premier ministre, entendez-vous la colère qui monte dans le pays?
Hören Sie nicht die Wut draußen im Land, rief der sozialistische Fraktionschef Jean-Marc Ayrault Premierminister François Fillon zu. Und die sozialistische Fraktion forderte Fillon gleich mit einem Misstrauensvotum heraus, wenn auch erfolglos. Sie wirft Sarkozy und dessen Regierung nicht nur einen völlig selbstbezogenen, autoritären Regierungsstil vor, sondern auch Versagen im Krisenmanagement. Denn das bisherige Konjunkturprogramm Frankreichs sei erstens viel zu wenig ambitiös und zweitens stütze es einseitig nur die Unternehmen, während die Nachfrage, also der Konsum und damit die Beschäftigten, so gut wie leer ausgingen. Die Gewerkschaften übernahmen heute für ihren Streiktag diese Argumentation. Es kann nicht sein, dass schon wieder die Angestellten büßen, während doch Milliarden verteilt werden, ohne mit der Wimper zu zucken. So der gemeinsame Nenner, der die lose Klammer bildet um die verschiedensten berufsspezifischen Forderungen der Gewerkschafter, die meisten aus dem öffentlichen Dienst, die an dem Streik und den gegen 100 Kundgebungen heute Nachmittag in ganz Frankreich teilnahmen. Darunter auch solche, die nicht bei jedem Aktionstag mitmachen. Angestellte einer staatlichen psychiatrischen Klinik beispielsweise, die zum ersten Mal seit 60 Jahren die Arbeit niederlegen, wie sie sagen, weil nun die Zeit einfach gekommen sei, um gegen die Reformen und den Stellenabbau zu demonstrieren.
Parce que là, il y a un vrai danger, j'ai un danger. Les soins, on fait ça pour nos patients, parce que c'est vraiment, ils veulent supprimer des postes.
Sie hoffen wie die Gewerkschaften und die Sozialistische Partei, dass der Protest jetzt in der allgemeinen Wirtschaftskrise eine größere Resonanz findet und Sarkozy beeindruckt.
Et comme la mobilisation est là et vraiment générale, je pense que chacun y soit, ça peut avoir un impact plus fort.
Die Verunsicherung im Land ist tatsächlich zu spüren. Auch Frankreich richtet sich auf eine harte Rezession ein. Die Arbeitslosenquote dürfte bis Ende Jahr auf mindestens 9% steigen. Das soziale Malaise und die Angst vieler in der Privatwirtschaft, die Arbeit zu verlieren, sind real. Das wird Sarkozy so oder so in Rechnung stellen müssen bei seiner künftigen Politik. Und doch bleibt die Bilanz dieses Aktionstags für die Linke zwiespältig. Laut Umfragen begrüßten zwar 2/3 der Bevölkerung den Protest und die Kundgebungen am Nachmittag waren womöglich die größten seit Sarkozys Amtsantritt. Doch der Streik selbst erreichte nicht die flächendeckende Blockade des Landes, die die Gewerkschaften schon vollmundig vorausgesagt hatten. Und die Sozialistische Partei wirkt bereits wieder unschlüssig, wie sie Sarkozy über diesen Tag hinaus erfolgreich die Stirn bieten soll.
Streik in Frankreich. Die Opposition meldet sich mindestens fürs Erste zurück. Philipp Scholtmann aus Paris. Die Helsana-Gruppe, der größte Krankenversicherer der Schweiz, hat heute tiefrote Zahlen präsentiert. 215 Millionen Franken Verlust im letzten Jahr. Und das in einem Unternehmen, bei dem jeder und jede Vierte hierzulande versichert ist. Wirtschaftsredaktor Philipp Ehrath über Gründe und Konsequenzen.
Für das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Helsana-Gruppe gibt es zwei Gründe. Zum einen hat die Krankenkasse an der Börse viel Geld verloren. Helsana-Chef Manfred Manser.
Wir haben einen großen Wertverlust auf den Kapitalanlagen, weil die globale Finanzkrise alle Anlagenklassen erfasst hat.
Mehr als eine Viertelmilliarde Franken hat die Helsana wegen des Sinkfluges an der Börse abschreiben müssen. Der andere Grund für den Riesenverlust ist, der größte Krankenversicherer hat viel mehr ausgegeben, als er an Prämien eingenommen hat.
Wir haben einen massiven Verlust in der Grundversicherung, weil die Leistungsteuerung deutlich über dem Prämienwachstum liegt. Also die Leistungen sind viel stärker gestiegen als die Prämien.
Aus der Differenz zwischen Prämieneinnahmen und Patientenausgaben resultierte ein Minus von 153 Millionen Franken. Dass der Gesamtverlust dann doch tiefer ausgefallen ist als die Verluste durch die Börsengeschäfte und durch das Versicherungsgeschäft zusammengerechnet, ist den Reserven zu verdanken. Sie wurden zu guten Börsenzeiten aufgebaut, nun werden sie aufgelöst und federn so den Gesamtverlust ab. Das aber hat Konsequenzen für die Versicherten, denn mit den Reserven hat die Helsana jeweils den Anstieg der Prämien gemildert. Weil die Reserven nun aber wegen der Finanzkrise und wegen der steigenden Kosten aufgebraucht sind, müssen sich die Versicherten auf stärker steigende Prämien einstellen.
In den vergangenen 3 Jahren haben wir immer mit Reserven die Prämien künstlich tief gehalten. Und diese Reserven, die stehen nicht mehr zur Verfügung. Also die Kostenentwicklung wird voll den Versicherten weitergegeben. Wenn die Kosten um 5% steigen, können die Prämien nicht um 2 oder 1% steigen.
Um wie viel die Prämien für die 2 Millionen Versicherten der Helsana steigen werden, kann Manfred Manzer noch nicht sagen. Erst im Sommer seien die Berechnungen dazu abgeschlossen. Auch wer nicht bei der Helsana versichert ist, muss 2010 mit stark steigenden Prämien rechnen. Denn das Bundesamt für Gesundheit geht davon aus, dass auch andere Krankenkassen an der Börse Geld verloren haben. Ende Februar soll eine Umfrage darüber Klarheit verschaffen. Die Finanzkrise belastet im Moment zwar die Kassen, doch gravierender ist, dass seit Jahren die Gesundheitskosten unablässig und steil ansteigen. Der Branchenverband Sonde Suisse geht davon aus, dass die Krankenkassen die Prämien im zweistelligen Prozentbereich erhöhen müssen.
Der Beitrag von Wirtschaftsredaktor Philipp Erhardt. Weil der Bundesrat die Kostenexplosion im Gesundheitswesen stoppen will, werden die Hausärzte bald weniger verdienen. Der Bundesrat reduziert ihre Einnahmen, indem er die Vergütungen für Laboranalysen senkt. Die Ärzte kritisieren, damit müssten viele Labors in Arztpraxen geschlossen werden und damit werde auch die Patientensicherheit gefährdet. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
In einer Zeit, da die Leute immer älter werden und die Medizin immer kostspieliger wird, sucht ein Gesundheitsminister überall nach Einsparungsmöglichkeiten und deshalb wird auch der Hausarzt nicht verschont, weil auch dessen Praxislabor den Ruf hat, ein kostentreibender Faktor zu sein, war es für Pascal Couchepin nun höchste Zeit, die Kosten der Laboranalysen zu senken.
Ziel ist eine Einsparung von 200 Millionen,
sagt Couchepin. Und Direktor Thomas Zeltner vom Bundesamt für Gesundheit ergänzt:
200 Millionen, was doch eine beträchtliche Summe ist, ein Prämienprozent.
Die Patienten würden von diesen Einsparungen nichts mitbekommen, behauptet Zeltner. Die Analysen seien ja weiterhin alle zulässig. Die Hausärzte dagegen werden die Neuerung auf jeden Fall spüren im Portemonnaie, da sie für ihre Laboranalysen weniger erhalten als zuvor. Eine Blutanalyse bei Leberstörungen beispielsweise soll künftig nur noch mit 7,20 Franken statt wie heute mit 9,80 Franken vergütet werden. Dies könne für einen Hausarzt aber niemals existenzbedrohend sein, sagt Zeltner.
Unsere Auffassung ist, dass der Hausarzt sein Einkommen machen soll durch sein Kerngeschäft, das ist Patienten, Diagnosen zu stellen, zu behandeln, zu betreuen, und dass er nicht darauf angewiesen sein soll, noch Medikamente zu verkaufen oder viele Laboranalysen zu machen. Beides soll zulässig sein und ist ja zulässig vielerorts, aber es soll nicht notwendig sein, dass er sein Kerngeschäft damit finanzieren muss.
Die Ärzteschaft fürchtet zwar keine Praxisschließungen, Jacques Döhaller, Präsident der Ärztevereinigung FMH, rechnet aber mit Laborschließungen. Rund 7.500 Praxislabors seien gefährdet, weil diese nicht mehr kostendeckend betrieben werden könnten.
Wenn es noch zu -20% kommt, ist nicht die Praxis gefährdet, sondern das Labor schon, die Arbeitsstellen von den Praxisassistentinnen, die Lehrstellen für Lehrlinge auch, und das gefährdet einen ganzen Beruf. Also Praxisassistentin werden wir, wenn wir kein Praxislabor mehr haben, werden wir einfach nicht mehr brauchen.
Während das Bundesamt für Gesundheit der Behauptung widerspricht, dass Ärzte ihre Labors schließen müssten, es seien ja nur wenige tausend Franken, die ein Arzt im Schnitt weniger verdienen werde, bezweifelt man bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz diese Berechnung. Laborschließungen seien möglich, was sogar die Patientensicherheit tangieren könnte, sagt Michael Jordi im Namen der kantonalen Gesundheitsdirektoren.
Die Befürchtung besteht, dass in Bezug auf die Laborversorgung mit dem Entscheid Engpässe entstehen könnten. Das wäre sicher vor allem nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten.
Jacques Döhaller von der Ärztevereinigung FMH kann darum auch Kampfmaßnahmen gegen den Bundesratsentscheid nicht ausschließen.
Wir müssen das wirklich ganz genau prüfen. Wir werden einfach unsere Labors nicht ohne weiteres verschwinden lassen.
Sagt Jacques Döhaller, der Präsident der Ärztevereinigung FMH, im Beitrag von Pascal Krauthammer. «400 Islamlehrer gibt es in Österreich. Ein Fünftel davon lehne die Demokratie ab, Ein Zehntel bezeichne es als verständlich, wenn Gewalt zur Verbreitung des Islam angewendet werde. Fast ein Viertel nehme eine fanatische Haltung ein. Das besagt eine Studie, die ein Muslim verfasst hat. Die österreichische Politik ist alarmiert. Vor allem die rechten Parteien fordern sofortige Konsequenzen. Schnelle Lösungen sind aber nicht in Sicht. Joe Schelbert.
Rund 400 muslimische Lehrer geben in Österreich islamischen Religionsunterricht. Etwas mehr als die Hälfte hat bei der Umfrage mitgemacht und deren Aussagen versetzten jetzt Österreichs Öffentlichkeit und Politik in helle Aufregung. Denn mehr als ein Viertel der islamischen Lehrer glaubt, dass eine Integration der Muslime in Österreich nicht möglich sei, ohne die islamische Identität zu verlieren. Bemerkenswert in der Studie ist allerdings auch, dass in Österreichs Osten, also in Wien und in Niederösterreich und in den großen Städten, wo die meisten der 400.000 Muslime leben, der Fanatismus der Lehrer viel geringer und deren Integration weit höher ist als in ländlichen Gegenden und im Landeswesten, also in Tirol und Vorarlberg. Muhannad Korchide, der Verfasser der Studie und selbst Religionslehrer, kritisiert auch die österreichische Öffentlichkeit, die sich für die Ausbildung der Religionslehrer und für die Inhalte ihrer Lehre viel zu wenig interessierten, im Gegensatz etwa zu Deutschland. Österreichs Parteien reagierten denn heute auch prompt und waren schnell in ihren Forderungen. Die Freiheitlichen verlangen, dass die islamischen Religionslehrer vom Verfassungsschutz überwacht werden. Die Grünen warnen vor Parallelgesellschaften. Die Sozialdemokraten möchten eine umfassende Erklärung der islamischen Glaubensgemeinschaft und die konservative ÖVP eine Entflechtung von Religion und Politik. Nur, die gibt es in Österreich seit langem. Das Religionsunterrichtsgesetz von 1949 legt fest, dass die staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften für den Religionsunterricht und die Ausbildung der Lehrer selber zuständig sind. Verlangt wird bloß, dass der Unterricht in Deutsch zu erfolgen hat und nicht im Widerspruch zur staatsbürgerlichen Erziehung stehen darf. Das Erziehungs- und Kulturministerium hat denn heute auch darauf hingewiesen, dass seine Möglichkeiten beschränkt sind. In Österreich sind Kirche und Staat getrennt und niemand möchte den Religionsunterricht wieder zur Staatsaufgabe machen. Dagegen würden sich Katholiken, Juden, Serbisch-Orthodoxe, aber wohl auch die Muslime wehren. Und dem Islam nach fast 100 Jahren den Status einer Religionsgemeinschaft zu aberkennen, wie dies die FPÖ heute forderte, dürfte auch nicht die Lösung sein. Studienverfasser Muhannad Korchide verlangt denn auch etwas mehr Geduld. Man dürfe bei aller Aufregung nicht vergessen, dass für 80% der islamischen Religionslehrer Demokratie kein Problem darstelle. Und das sei eine beachtliche Zahl, wenn man bedenke, dass die Aufklärung im Islam erst am Anfang stehe.
Joe Schelbert. Die weiteren Themen, oder besser unsere weitere Sendung, besteht aus einer WEF-Spezialausgabe. Das Echo dauert heute etwas länger. Für unsere Berichterstattung über das Weltwirtschaftsforum schalten wir jetzt nach Davos zu meiner Kollegin Simon Fatzer.
Ja, und wir sind hier untergebracht in der öffentlichen Gemeindebibliothek von Davos, gleich unmittelbar neben dem Kongresszentrum. Diese wunderbar ruhige Chalet-Atmosphäre ist das totale Gegenteil von dem, was einige Meter nebenan im Kongresszentrum abgeht, an Geschäftigkeit kaum zu überbieten. Vor den Gesprächen mit Volkswirtschaftsdirektorin Doris Leuthard, dem britischen Historiker Timothy Garton Ash und der Reportage aus dem Amazonas-Delta beginnen wir zuerst mit der Stimmung hier am Weltwirtschaftsforum in Davos. Markus Mucklin, Sie sind viel unterwegs hier, haben sich unter die Menge gemischt, am Tag und am Abend den Puls gefühlt. Wie schlägt er denn? Ist das tatsächlich ein Krisenweltwirtschaftsforum geworden bisher?
Ja, es ist ganz klar ein Wirtschaftskrisenforum oder präziser eigentlich noch ein Finanzkrisenforum, weil darum dreht es sich eigentlich. Also weniger um die Industrie, sondern eben um den Finanzsektor, um die Banken, um das, was jetzt dort abgeht. Es gab dazu gestern ein knappes Dutzend Veranstaltungen, Diskussionen. Heute werden es mehr als ein Dutzend sein. Und die Diskussionen werden natürlich auch noch angeheizt durch die täglichen Meldungen aus allen Regionen der Welt, die dann hier auch wieder aufgenommen werden oder die auch gewisse Schocks natürlich bewirken.
Es war ja schon ein happiger Auftakt mit all den düsteren Aussichten, noch pessimistischer als ursprünglich angenommen. Die Nerven sind arg belastet. Das zeigt sich auch an den Debatten, die hier geführt werden, die bereits geführt wurden. Markus Mucklin dazu den Bericht.
Es geht nicht mehr immer so harmonisch zu und her wie an früheren WEF-Veranstaltungen. Experten und Banker streiten sich auch schon mal heftig, was Staaten tun dürfen oder nicht tun sollten.
Capitalizing well, is one thing, governments don't, is quite another.
I really don't think at the end of the day governments want to end up
Which politician they can't, they should can't, run they the can't bank? Even
find Es gibt immer noch Banker, die sich mokieren über staatliche Interventionen in den Bankensektor.
We are better off recapitalizing and helping the banks out and setting them on their way right. instead of trying to bring them in and expect our elected officials to now run the banks.
Die Staaten sollen die Banken mit neuem Kapital ausstatten, mehr nicht, meint Howard Lutnick vom US-amerikanischen Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald. Eine Bank zu verstaatlichen wäre ein Rezept für den Niedergang. Laura Tyson, die in den 90er Jahren Präsident Bill Clinton als Wirtschaftsberaterin diente und jetzt an der Universität in Berkeley lehrt, gab dem Banker ebenso knallhart zurück.
The government is coming in because the private system has closed down. The government, yes, governments can borrow, banks cannot. The reason they cannot is because nobody trusts them. No, why should they trust them? Why should they trust them?
Die Regierungen würden aktiv, weil das private System nicht mehr funktioniere. Die Regierungen könnten Geld leihen, nicht aber die Banken. Man traue ihnen nicht mehr, warum sollte man auch? Sie hätten Milliarden vernichtet und Instrumente geschaffen, die sie selber nicht verstünden. Und doch, trotz teilweise heftiger Debatten, in einem Punkt sind sich die WEF-Teilnehmer einig. Die Wirtschaftslage ist ernst, ja sie wird sogar als sehr ernst beurteilt. 2009 wäre sehr schwierig, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg dürfte die weltweite Wirtschaftsleistung abnehmen, prognostiziert Stephen Roach von Morgan Stanley.
This will most likely be the first year since the end of World War II, when world GDP actually contracts.
Kaum jemand wagt eine optimistischere Prognose. Und wenn es um die Verluste geht, die dem Finanzsektor noch drohen könnten, so gibt es einen, wenn auch unerfreulichen Konsens. Es sei noch längst nicht alles ausgestanden. Der Spekulant George Soros geht davon aus, dass die Banken noch sehr viel neues Kapital brauchen, um wieder einigermaßen stabil dazustehen.
The hole in the banking system has increased. And one could say today, in my estimation, you would need the injection in the neighborhood of about $1.5 trillion.
Das Loch im Bankensystem habe sich weiter vertieft. Die Banken bräuchten 1.500 Milliarden Dollar neues Geld, schätzt George Soros. Und das sei mehr als die Kapitalbasis, über die die Banken jetzt noch verfügten. Wer soll das bezahlen? Wohl die Staaten. Private Geldgeber wären kaum zu finden, meinte George Soros. Er selbst scheint jedenfalls im Moment nicht einsteigen zu wollen. Die Finanzinvestoren zögern und ärgern nach den Exzessen der letzten Jahre die Investoren der anderen Wirtschaftssektoren. Die Konzernchefin von PepsiCo, Indra Nui.
I represent a Main Street company. And as a CEO of Main Street company, I think we've been tainted by the issues that have been created by the other street. And I think that's a real tragedy because
sie vertrete ein Unternehmen der realen Wirtschaft. Auch auf sie habe es sich abgefärbt, was die Finanzwirtschaft angerichtet habe. Es sei eine Tragödie. Man behandle sie als Mitschuldige, das sei alles andere als angenehm, beklagte sich die Konzernchefin von PepsiCo. Die Finanzwirtschaft habe viel zu tun. Sie müsse sich grundlegend ändern, wenn das Vertrauen zurückkehren solle. Daran zweifeln wohl nur wenige in Davos.
Wenig Ermutigendes aus dem Kongresszentrum in Davos also. Ich hatte am Nachmittag Gelegenheit, Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard hier in Davos zu treffen. Meine erste Frage nicht zum WEF, sondern zum Stichwort Bonuszahlungen der UBS, welche die Schweizer Volksseele zum Kochen bringen. Ich fragte, ärgert es Sie denn gar nicht, dass die Bank das Geld des Volkes nun über die vertraglichen Verpflichtungen hinaus als Boni bezahlen will?
Wir haben uns am Mittwoch mal informieren lassen im Bundesrat. Ich glaube, man muss jetzt vor allem mal Transparenz schaffen seitens der UBS. Das ist sicher nötig. Wir haben inzwischen einige Informationen und so wie es eben ausschaut, sind die Zahlungen nicht Boni im eigentlichen Sinne aus Gewinnausschüttungen, sondern zum Beispiel ist der 13. Monatslohn für die Angestellten unter diesen variablen Lohnkosten. Und das finde ich natürlich okay, das hat dann nichts mit Boni zu tun. Deshalb glaube ich, es gibt hier sehr viel Missverständnis. Ich verstehe, dass das zu Ärger führt, aber offenbar ist die Faktenlage doch ziemlich anders.
Jetzt zum Weltwirtschaftsforum. Sie sind gestern angereist und gleich zum Auftakt gab es schlechte Aussichten in die Zukunft. Finanzier George Soros hat von 1,5 Billionen Dollar gesprochen, die er allein braucht für die Banken. Das sind 1500 Milliarden Dollar. Das ist sehr viel mehr, als man gedacht hat. Wie ist diese Hiobsbotschaft bei Ihnen angekommen?
Ja gut, ich habe seit dem September so viele Analysten gehört, die vieles gesagt haben, was sich dann nicht bewahrheitet hat. Wir haben fast wöchentlich irgendwelche Korrekturen. Tatsache ist sicher, dass schon bis jetzt enorm viel Geld vernichtet wurde, enorm viel Geld investiert werden musste von vielen Staaten, die einen starken Finanzplatz haben. Insofern ist die Schweizer Lösung bisher eigentlich eine günstige, wenn auch das für unsere Verhältnisse enorm viel Geld war. Aber ich denke, es ist entscheidend jetzt, dass die Banken untereinander dieses Vertrauen zurückgewinnen. Ich finde, es hat viel mehr noch mit Psychologie als nur mit Geld zu tun. Wenn man Geld hineinpumpt und es wirkt nicht, dann ist das offenbar nicht das entscheidende Instrument. Deshalb glaube ich, hier das gegenseitige Vertrauen, vor allem bei den international tätigen Banken, aber auch, dass man nicht als Anleger die Banken abstraft und Gelder zurückzieht, das gehört eben auch zur Stabilisierung.
Die Debatte läuft auch heiß. Hier wird viel diskutiert. Mehr Staatsinterventionismus, weniger Staatsinterventionismus. Wohin schlägt das Pendel?
Aus der Geschichte lernt man, wenn immer es eine Wirtschaftskrise gibt, ruft man nach dem Staat. Sobald sie dann vorbei ist, dann ist der Staat wieder verpönt. An sich können wir Freude haben, dass der Staat eine Rolle spielt, aber ich würde davor warnen, wenn man das jetzt wieder zu Überregulierungen nutzt, respektive dann sich die Staaten jetzt mit nationalen Programmen so massiv verschulden, dass wir in 3, 4, 5 Jahren wieder große Sparprogramme haben und Staatsverschuldungen, die irgendwo abzutragen sind.
Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard. Das Weltwirtschaftsforum 09 hier in Davos will ja Wege aus der Krise zeigen, die Welt nach der Krise formen, heißt es. Markus Mucklin, haben Sie denn schon von Lösungsansätzen für die Zeit nach der Krise gehört, die tatsächlich hilfreich sein könnten?
Nein, eigentlich kaum, weil die ganze Debatte ist sehr stark noch geprägt, eben von der Krise. Die Krise sieht weiter verschärft, ja, also ein Ende ist nicht absehbar und deshalb drehen sich die meisten Diskussionen dann nach der Darstellung der Krise, wie es schlimm kommen könnte, geht es darum, was müsste jetzt getan werden, um sie eben zu stoppen. Und die Fragen, wie die künftige Ordnung aussehen könnte, wie sie krisenresistenter ausgestaltet werden sollte, das sind die Fragen, die jetzt ganz eindeutig noch im Hintergrund waren.
Nicht viel Neues also bisher. Die Krise verändert aber die Finanzabhängigkeiten und das wiederum hat großen Einfluss auf das globale Machtgefüge. Die Rede ist von einer neuen Weltordnung. Kommt dazu, dass neue Köpfe zu bestimmen haben, jedenfalls in den USA. Timothy Garton Ash ist bekannt für seine politischen Analysen. Der britische Historiker und Professor in Oxford und Stanford war vor einer Stunde Gast in unserem improvisierten Studio hier oben in Davos. Er hatte noch am WEF 2005 beobachtet, wie Vertreter aus den USA und der EU sich in den Haaren lagen und die Chinesen still und leise dem Ganzen zuschauten. Ich fragte Timothy Garton Ash, was er jetzt beobachtet.
Ich beobachte eine große Mächteverschiebung vom Westen überhaupt zum Osten. Das heißt, Wen Jiabao, der chinesische Premierminister, sprach schon als Vertreter eine Großmacht und eine werdende Supermacht. Und Putin natürlich auch mit etwas anderen Akzenten. Und wenn wir denken, das ganze Europa erlebte die Obama-Mania, diese Welle von Enthusiasmus, wie wenig bis jetzt dieser Enthusiasmus zu spüren ist auf diesem Forum, daran merkt man, wie viel an Gewicht und an Einfluss die Vereinigten Staaten verloren haben.
Hat Sie denn das überrascht, dass das jetzt schon zu dieser Mächteverschiebung, dass die jetzt schon so anklingt?
Ich würde sagen, die große Finanzkrise und der Untergang des großen Investmentbanks, das ist gerade hier besonders sichtbar, hat wie ein Katalysator gewirkt. Wie ein Katalysator einer Entwicklung, die schon im Gange war, aber vielleicht jahrelang gedauert hat und jetzt ist es viel schneller gekommen. Und das spürt man also wirklich mit Händen bei dieser Gelegenheit.
das ist ja natürlich noch sehr viel Rhetorik. Das muss sich ja dann auch umsetzen.
In der Tat sind auch die Chinesen nicht sozusagen darauf strategisch vorbereitet, eine Weltpolitik durchzusetzen. Ich war jetzt 3 Wochen in China und das merkte man in den Gesprächen. Die sind nicht so weit. Aber wissen Sie, in der Geopolitik ist es ein bisschen wie auf der Börse oder in den Finanzmärkten. Die Erwartungen sind Teil der Wirklichkeit. Und die Erwartung ist jetzt hier präsent.
Und diese Erwartung, kann man die durchaus positiv deuten, wenn wir schauen, was der chinesische Premier Wen Jiabao gestern in seiner Rede gesagt hat. Er hat ja extrem betont, man müsse kooperieren, man müsse eng zusammenarbeiten. Das kann dem Westen eigentlich nur recht sein.
Wir haben aber kein Modell für eine multipolare, globalisierte Partnerschaft. Wir wissen nicht, wie das funktioniert hat. Durch die ganze Geschichte hat es irgendwie eine Vormacht gegeben. Denkt man an dem europäischen System, denkt man am 20. Jahrhundert. Also das Modell ist noch nicht da. Ich glaube schon, dass China im Gegensatz zu Russland ruhig, pragmatisch und strategisch denkt. Und das ist ein großer Vorteil.
Und dennoch gibt es ja auch noch einige Fragezeichen. Sie haben gesagt, viele Fragezeichen natürlich, aber Sie haben gesagt, die Finanzkrise habe wie ein Katalysator gewirkt, das Ganze beschleunigt. Wir haben immer so ein bisschen den Eindruck, China hat diese Krise besser überstanden als der Westen, aber eigentlich haben ja dort auch sehr viele Firmen schließen müssen, die Wanderarbeiten haben bereits protestiert. Wie stabil ist eigentlich dieses China?
Also, die haben die 2 Trillionen in Reserven. Sie haben das Geld. Sie haben auch Mechanismen zur Adaptation. Beispielsweise die Arbeiter, die an der Küste arbeiten, in großen Städten, können zum Teil nach Hause gehen, auf dem Lande. Solche Möglichkeiten haben wir nicht. Und letztendlich muss man auch sagen, das ist nicht eine Demokratie, sondern auch eine Diktatur. Also Demokratien müssen ganz schnell auf ihren Menschen, auf den Wähler hören. Diktaturen nicht so sehr. Aber wenn die große Wirtschaftskrise noch Jahre dauert, dann kommt es auch in China zu einer schwerwiegenden Krise und dann sind wir wieder in einem Zeitalter des ökonomischen Nationalismen, des Protektionismen und das befürchte ich auch.
China ist eine Diktatur und da tut sich natürlich der Westen, da tun sich die Demokratien sehr schwer damit. Wie spricht man mit diesem Gegenüber? Wenn wir die Beziehung China-USA anschauen, jetzt gerade mit dem neuen Präsidenten, der seit gut einer Woche am Drücker ist, Barack Obama, wie wird sich diese Beziehung verändern?
Interessant ist, dass für China die Präsidentschaft von George W. Bush gar nicht so schlecht war. Die amerikanisch-chinesische Beziehungen haben sich verbessert in der Zeit von Bush. Ich glaube, dieses Verhältnis China-Vereinigte Staaten ist wirklich ein Schlüsselverhältnis, mit keinem anderen zu vergleichen. Und beide Länder haben eine komplementäre Interesse. Denn ohne das chinesische Geld kann die Vereinigten Staaten nicht leben, ihre eigene Wirtschaft nicht retten. Aber ebenso sehr, ohne den amerikanischen Märkten kann die chinesische Industrie, also ein Freund von mir spricht von einem Chimerica, also eine Mischung aus China und Amerika. Und es gibt so diese Symbiose und jetzt kommt es darauf an, diese wirtschaftliche Symbiose in eine politische Partnerschaft umzuwandeln.
Wenn wir nochmals die neue Konstellation auch mit dem neuen US-Präsidenten anschauen, gibt es auch Punkte, Fragen, die einfacher gelöst werden können, internationale Fragen künftig?
Einfach ist sicherlich keine internationale Frage dieser Zeit. Aber ich glaube, relativ einfach ist das transatlantische Verhältnis. Das Verhältnis zwischen Amerika und Europa, die so angespannt war. Paradoxerweise ist die ganz schlechte Geschichte der transatlantischen Beziehungen in den letzten 8 Jahren ein großer Vorteil für Obama und sind die guten Beziehungen mit China gewissermaßen eine Belastung für Obama. Das ist die Paradoxie, nicht wahr? Also ich hoffe sehr, dass wenn er nach Europa kommt im April, wird Barack Obama auch die Chance nutzen zu sagen, wir haben eine neue Partnerschaft zwischen unserer Union, die Union der Vereinigten Staaten von Amerika, und eure, die Europäische Union. plus natürlich die Schweiz.
Das war Timothy Garton Ash, der britische Publizist und Historiker, lehrt neue Zeitgeschichte an den Universitäten in Oxford und Stanford. Und jetzt machen wir einen Sprung, und zwar einen über tausende Kilometer, und auch die Temperatur steigt um über 30 Grad. Und dennoch dominieren dieselben Themen wie hier in Davos. Denn auch in Belém in Brasilien am Weltsozialforum dreht sich alles um die Finanz- und Wirtschaftskrise. Dort haben sich um die 100.000 Globalisierungskritiker getroffen. Ich fragte Fredrik Steige in Belém quasi von WEF zu Anti-WEF, ob die Temperatur nicht noch heißer sei als diese gut 30 Grad bei all der Wut, die da wohl auf den Westen besteht.
Es ist viel Wut da einerseits, aber es ist andererseits auch sehr viel Zuversicht da, weil man beim Weltsozialforum das Gefühl hat, dieses Forum würde wieder an Bedeutung zulegen. Und das hat natürlich mit der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun. Man glaubt, hier wieder mehr gefordert zu sein. Und man ist auch zuversichtlich, am Weltsozialforum Ideen, Vorschläge für Reformen für die Weltwirtschaft und für die internationale Wirtschaftsorganisation liefern zu können. Und zwar möglicherweise auch konkretere Vorschläge und Vorstellungen, als das an früheren Weltsozialforen der Fall war.
Woher kommt diese Zuversicht?
Die Zuversicht gründet im Grunde genommen im Scheitern von dem, was man als die Gegenseite betrachtet. Man hat also das Gefühl, dass die Liberalisierer, dass die internationale Finanzwirtschaft versagt hat und dass deswegen jetzt, wenn es darum geht, Reformen zu finden, die Gegenseite gefragt sei und eben wahrscheinlich auch stärker gehört würde als bisher und sich vielleicht mit ihren Vorschlägen auch ein Stück weit durchsetzen könnte.
Fredrik Steiger auf einer etwas unsicheren Leitung aus Belém. Diese brasilianische Stadt liegt mitten im Amazonas-Delta. Der Ort wurde angesichts der globalen Klimadebatte gewählt, denn das ist eine Region, in der die Folgen einer kruden Auslegung des Kapitalismus sichtbar und die Chancen für Auswege gerade wegen der Wirtschaftskrise kompromittiert werden. Und das zeigt Fredrik Steiger nun in seinem Bericht.
Geschubse, Geschrei, Motorenlärm an der Landungsbrücke, wo die Fähre von der brasilianischen 1,5-Millionen-Stadt Belém ablegt. Während in Belém, vor 100 Jahren die Welthauptstadt des Kautschuk, noch viele Zeichen alten und einige neuen Wohlstandes zu sehen sind, knattert die Fähre nun über einen Amazonasarm in Richtung einer der ärmsten Regionen Brasiliens. Auf dem Schiff werden die Autolautsprecher aufgedreht und obschon es noch früh morgens ist, tanzen einige Pärchen, um sich die Überfahrt zu verkürzen. Doch die Realität auf der anderen Flussseite ist keine heitere, erzählt Roberto Pinha, der Präfekt der 70 Kilometer entfernten Gemeinde Igarapé-Miri.
Somos o município que viemos dos engenhos de cana-de-açúcar, fabricar a cachaça.
Die 70.000 Menschen hier haben früher fast ausschließlich vom Zuckerrohr gelebt. Wie überhaupt die Landwirtschaft am Amazonas oft, zu oft von Monokulturen für den Export geprägt ist. Mal Zucker, mal Kakao, mal Kautschuk. Stets hing man von Zyklen ab, vom Weltmarkt mit seinen Unsicherheiten. Nachhaltig war nichts. Von der größten Lunge der Welt, vom Amazonas-Regenwald, sind für den großflächigen Anbau schon fast 20% abgeholzt. Eine Fläche dreimal so groß wie Deutschland. Nun verspricht die Regierung in Brasilia zwar, dem Raubbau ein Ende zu bereiten. Zugleich plant sie aber in großem Stil Wasserkraft zu nutzen. Orte wie Igarapé-Miri profitieren von solchen Großprojekten kaum, schon gar nicht langfristig. Roberto Pinha.
O município tem índice muito alto de desemprego, principalmente na zona urbana.
Nach dem Ende des Zuckerbooms sei die Stadt heute geprägt von Arbeitslosigkeit, von Drogen und von so viel Gewalt, dass es sogar nationale Schlagzeilen gab. Der ungezügelte Kapitalismus erschüttert nicht nur die Weltfinanzmärkte, sondern ganz im Kleinen auch eine arme Amazonasstadt, wo selbst die sattgrüne Natur und bunte Häuser die Armseligkeit kaum übertünchen. Weshalb so viele hier Hoffnung suchen in den auffallend zahlreichen Freikirchen. Erst recht trist ist es, wenn der tägliche Wolkenbruch niedergeht. Seit kurzem jedoch hat die Igarapé-Miri mit Roberto Pinha einen linken Präfekten und in den letzten Jahren sind die sozialen Bewegungen erstarkt. Sie orientieren sich an Vorstellungen, wie sie dieser Tage in Belém am Weltsozialforum hochgehalten werden. Carmen Helena Foro, die auch in der nationalen brasilianischen Gewerkschaftsbewegung eine zentrale Rolle spielt, schwärmt vom basisdemokratischen Engagement.
Viele
Fischer, Bauern, Lehrer, alle bemühten sich nun, die Stadt voranzubringen. Im nur auf dem Wasserweg erreichbaren Ortsteil Mucirau halfen ein italienisches Hilfswerk und das Schweizer Hex. Hilfe ist zwingend, zumal seit der Finanzkrise die Geldhähne für kleinteilige kommerzielle Investitionen in einer Amazonasstadt erst recht zu sind. Dennoch hofft man in Mucirau mit dem Asai-Projekt weitermachen zu können, mit der Nutzung einer Palme, deren Frucht zu einem braunen Getränk und deren Kern zu Schmuck verarbeitet wird.
Il Asai è la nostra perola negra oggi.
Carmen Helena Foro nennt Asai die schwarze Perle. Man versuche nun dafür Absatzkanäle zu finden, peilt aber nicht den Weltmarkt an, sondern regionale Abnehmer, um nicht wieder in die Falle der totalen Abhängigkeit zu tappen. Der Jungbauer Antonio erklärt auf seinem Hof: Neben Asai baue er auch Pflanzen an, aus denen er Hautöle gewinne. Er betreibe Bienenzucht, halte ein paar Hühner. Ein Nachbar versucht es mit Edelhölzern, wieder einer Fisch nebenbei oder baut Maniok an. Mucirau wirkt fast wie eine kleine heile Welt. Es ist ein Mikromodell, das vorläufig zu funktionieren scheint. Hier herrscht nicht die Trostlosigkeit vieler Amazonasdörfer. Der Kapitalismus scheint gezähmt, wenigstens vorläufig. Doch wenn auch anderswo im potenziell so reichen und vielfältigen und zugleich so gefährdeten Amazonasgebiet Kinder lachen und getanzt wird, repräsentativ ist Mucirau, der Ortsteil der gebeutelten Stadt Igarapé-Miri, noch lange nicht.
Freddy Gsteiger war im Amazonasgebiet unterwegs und hat die hässlichen Seiten des Kapitalismus an einem Beispiel aufgezeigt. Und diese hässlichen Seiten, dieses Ausufern einer Mentalität nach immer mehr Profit, das wird oft den Bankern in die Schuhe geschoben, deren Gier letztlich mithalf, das ganze System zu Fall zu bringen. Kein Wunder ist ihnen hier oben in Davos am Weltwirtschaftsforum kein glanzvoller Auftritt vergönnt. Wenn schon glänzen, dann eher durch Abwesenheit. So wenig Banker wie in diesem Jahr reist noch selten an. Und die, die da sind, geben sich nicht eben auskunftsfreudig. Priscilla Imboden hat dennoch eine Bankerin gefunden. Susan Nora Johnston war über 20 Jahre lang für die Investmentbank Goldman Sachs tätig und stieg bis in den Verwaltungsrat der Investmentbank auf. Sie war eine der höchstbezahlten Frauen der Wall Street, blieb aber dennoch kritisch.
Susan Nora Johnston findet das Schweigen der Banker problematisch, aber sie kann es verstehen.
I think people are individuals and I think they're very scared of being attacked. It's like anyone, you know, if all of a sudden
auch Banker seien bloß Menschen. Die heftige Kritik, die nun über sie hereinbricht, mache ihnen zu schaffen. Wer angegriffen werde, ducke sich. Aber die Debatte sei wichtig, um gemeinsam aus der Krise herauszukommen. Deshalb seien öffentliche Foren nötig, auf denen sich alle Seiten ohne Furcht austauschen könnten, findet die 52-jährige Finanzfrau von der Wall Street. Dies ist aber einfacher gesagt als getan.
I think that's the challenge. I mean, how do you deal with the kind of political outrage of the public?
Die Herausforderung bestehe darin, wie man mit der für sie nachvollziehbaren öffentlichen Wut über die hohen Saläre und die unverständlichen Finanzkonstrukte umgehe. Susan Nora Johnston gehört aber selber zu jenen, die im Volksmund als Abzocker bezeichnet werden. Laut der Finanzzeitschrift Fortune erhielt sie im Jahr 2005 über 20 Millionen Dollar für ihre Mandate. Eine stolze Summe. Doch auf die Frage, ob das nicht zu viel sei, sagt sie:
It is a vicious cycle because much of the pay again throughout industry is.
Das sei ein Teufelskreis. Die obersten Chefs der Firmen orientierten sich immer an anderen CEOs und trieben die Spitzensaläre so immer in neue Höhen. Ganz im Gegensatz zu den meisten Bankern ist sie der Meinung, dass die hohen Saläre auch den Staat etwas angingen.
I actually think that compensation is both a business question and a government question. And clearly the government is going to need to come up with their own policies and views, both in Switzerland and also in the States, of how they think about
it. Die Regierungen in der Schweiz und in den USA müssten jetzt entscheiden, wie sie als Aktionäre und Regulatoren mit dieser Frage umgehen wollten. Auch die Unternehmen könnten von einer gleichmäßigeren Lohnpolitik profitieren, erklärt Susan Nora Johnston.
I would look at internal equity. And what do I mean by that is, I think if your spread from top to bottom gets too significant, you start causing real issues from a morale of an organization and that the.
Sie würde stärker auf die interne Verteilung schauen. Wenn der Lohnunterschied zwischen den höchsten und tiefsten Chargen zu groß werde, wenn sich die Angestellten ungerecht behandelt fühlten, so verlangten sie immer das Maximum. das käme der Firma unter dem Strich teurer. Susan Nora Johnson mag eine für Top-Banker untypische Sichtweise haben. Als Außenseiterin kann sie nicht bezeichnet werden. Die Bankerin war mit dem ehemaligen US-Finanzminister Hank Paulson, der vorher als Chef von Goldman Sachs amtete, eng vertraut. Trotzdem stellt sich die Frage, was zog die bescheiden auftretende, gedankenreiche Frau ins Haifischbecken an der Wall Street?
I have a very, very strong belief that you never can improve the system unless you're willing to kind of get in the soup and really keep swimming in the soup, even when it's very mucky.
Sie glaube, man müsse das System von innen ändern, auch wenn das Kämpfen gegen Widerstände nicht immer angenehm sei und man zwischendurch sogar drohe, unterzugehen. Die Wall Street Bankerin Susan Nora Johnson hatte es in ihrer Laufbahn wohl nicht immer einfach. Ihre millionenschwere Lohntüte war dabei, wohl trotz ihrer Kritik am System, keine unangenehme Sache.
Priscilla Imboden über Susan Nora Johnson, die etwas andere Bankerin. Markus Mucklin, ein abschließender Blick noch auf dieses Weltwirtschaftsforum. Der Chefökonom bei der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung, Heiner Flassbeck, hatte Ihnen im Gespräch vor einigen Wochen gesagt, viele Länder hätten trotz Rhetorik den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Da werde zu viel taktiert. Es gebe nicht genug Problembewusstsein. Teilen Sie nach Ihren Eindrücken hier in Davos dies oder ist da doch etwas gegangen?
Es ist insofern wahrscheinlich etwas gegangen, dass jetzt mehr Leute oder viele Leute sehen, wie tief die Krise sein wird oder sein dürfte. Und insofern hat man den Ernst der Lage erkannt. Aber es hapert nach wie vor, wenn es darum geht, beim Handeln eben etwas zu machen oder koordiniert vorzugehen. Zwar reden alle davon, eben man müsse koordiniert vorgehen, gemeinsam, damit nicht die eine Maßnahme eines Landes die andere Maßnahme des anderen Landes torpediert. Aber wenn man dann schaut, Autoindustrie als Beispiel, jedes Land rettet seine Autoindustrie. Oder wenn man die Banken anschaut, jedes Land rettet seine Bank. Und alle wissen eigentlich, dass die Banken kleiner werden sollten, aber in vielen Ländern werden die Banken noch größer. Das heißt, also da mangelt es und da kommen wahrscheinlich die Interessen, die nationalen Interessen der Kooperation immer wieder in Widerspruch.
Alles in allem hat bisher also ganz klar hier die Krise, die Gespräche dominiert. Und es waren weniger die Lösungsansätze, die ja eben auch diskutiert werden müssten. Was ist denn hier noch zu erwarten?
Es sollte eigentlich noch etwas dazukommen, was, wenn es um die Lösungsansätze geht für die Zukunft, für die Zeit nach der Krise. Denn morgen wird die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen und sie soll ihre Vorstellungen für die Zeit danach, wie die Reform aussehen könnte, präsentieren. Und das wird auch vom britischen Premier Gordon Brown erwartet, der am Samstag hier vorbeikommen wird. Und er wird gerade natürlich besonders wichtig sein, weil er in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Staaten hat, also der Staatengruppe, in der die mächtigsten Nationen der Welt versammelt sind. Und diese G20 hat ja die Aufgabe, sich gegeben, eben Reformvorschläge zu machen, bereits wieder für ein nächstes Treffen Anfangs April in London. Das dürfte dazu immerhin führen, dass man wahrscheinlich in den nächsten Tagen mehr vernimmt, als bis jetzt der Fall gewesen ist. Also nicht nur die Krise im engeren Sinne und die jetzt gerade diskutiert werden dürfte. Aber wie es rauskommt, das werden wir dann in 2 Tagen wissen.
Das Weltwirtschaftsforum ist also noch nicht zu Ende, startet vielleicht erst richtig durch in den nächsten Tagen und darüber berichten wir in den Informationssendungen von Schweizer Radio DRS natürlich noch ausführlich. Das war eine Echo-Sondersendung direkt vom Sanatorium Davos, wie es WEF-Gründer Klaus Schwab als Wunsch genannt hatte. Alles nachzuhören, auch im Internet. Dort hat auch unsere Online-Redaktion ein umfangreiches Dossier zusammengestellt. drs.ch führt dorthin. Verantwortlich für den ersten Teil der Sendung aus Bern war Roman Villinger, für die Nachrichten Christian Lüscher. Das Team hier in Davos, das beteiligt war, Markus Mucklin, Priscilla Imboden, Franco Battel, Severin Bucher, Stefan Schneider und am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.